Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn
oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Küchenfunks. Drei Köche unterhalten sich übers Kochen, Essen, Getränke, Speisen, Zutaten und alles, was irgendwie mit der Nahrungsaufnahme zu tun hat. Ich bin der Sven vom Kulinarikast und mit bei mir dabei sind der Christian.
Der Christian von Küchenjunge.com und der Martin von?
Von Soups4Noobs.com.
Genau.
Hi.
Und wie immer haben wir uns so ein paar Sachen, ja, was heißt ausgesucht, also es passiert ja immer irgendwas in der Woche, wo man sagt so, ey, da möchte ich gerne drüber reden. Und als wir letztens in der Nacht- und Nebel-Aktion unseren Podcast-Feed und alles soweit eingerichtet haben, haben Christian und ich uns so ein bisschen über eine Speisekarte unterhalten, die ich auf Facebook gesehen habe, wo ich dachte, okay, das ist ein April-Scherz, die wollen mich verarschen mit der Speisekarte. Und Christian hat die Karte halt geliked und da dachte ich mir, okay, entweder er hat es nicht gelesen oder er war da essen. Und das Letztere war der Fall, du warst da essen und zwar mit der Kulinaripixel aus München. Und ich glaube, das war der Gesellschaftsraum, wenn ich mich da nicht täusche.
Ja, genau. Wie ich das letzte Mal in München war, haben wir uns spontan verabredet und sie hatten ein Lokal rausgesucht und das war dann der Gesellschaftsraum. Und also die Karte dort hat mich schon sehr gerockt, weil die Kombinationen in jedem Gericht oder weitestgehend in jedem Gericht waren eigentlich Fisch, Fleisch, Frucht und Gemüse auf einem Teller. Und diese Kombination überhaupt auf die Reihe zu kriegen, fand ich schon unglaublich spannend, weil es ist natürlich mit Fisch und Frucht und je nachdem sehr skurril, wenn man sich das mal von der Warte aus überlegt, aber was am Ende auf dem Teller lag, war wirklich atemberaubend. Also wirklich bis aufs Feinste aufeinander abgestimmt und überhaupt nicht übertrieben in eine Richtung, dass du jetzt meinst, das war oh, ist ein bisschen zu fruchtig oder sowas. Das war wirklich sehr spannend.
Also was mich so an der Karte gestört hat, weil ich habe ja oder ich sag's mal, wir packen die Karte auf jeden Fall, verlinken wir das Bild oder schreiben so ein bisschen was von der Karte und packen die Homepage, falls der Gesellschaftsraum eine hat, mit in die Shownotes. Was mich an der Karte gestört hat, waren gar nicht die Kombination, sondern das einfach gar nicht zu entschlüsseln war, was soll das sein? Ich glaube, da stand irgendwas mit Ricotta-Ochse oder sowas mit drauf. Mhm. Und das sind so Sachen, da denke ich dann, okay, eine Maispoulade wird mit Mais gefüttert, das ergibt Sinn. Welcher Ochse wird mit Ricotta gefüttert? Und da habe ich mich dann so ein bisschen verarscht gefühlt oder eine Lado Jakobs. Ja. Und wie gesagt, wir haben dann drüber gesprochen und weil du da essen warst und das Ganze kanntest, habe ich gedacht, sprechen wir heute mal so ein bisschen über Küchenphilosophie. Weil es gibt ja immer so Leute, die mit einer oder mehreren Arten von Essen einfach gar nichts anfangen können. Ja, und dann, was weiß ich, lieber sagen, oh nee, also da gehe ich lieber eine Bratwurst-Curry essen, eine Bratwurst-Pommes essen. Oder der andere sagt, nee, also sowas Schnödes, das kommt mir nicht auf den Teller. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, mich betrifft das auch, weil ich konnte mit dieser Karte gar nichts anfangen und du warst halt total begeistert.
Also ich meine, es ist an der Front natürlich auch ein bisschen neugierig machen. Ich weiß nicht, Martin, warst du schon mal in der Unsichtbar bei euch in Köln?
Unsichtbar sagt mir zwar was, aber
das ist,
ich war schon einigen war es, aber ich glaube nicht.
Das ist ein Dunkelrestaurant, das heißt, du isst wirklich stockfinstern und da sind die, also da ist ja auch das Geschmackserlebnis eigentlich das Besondere, weil du natürlich du siehst, was du auf dem Teller hast, du steckst dir eine Kartoffel in den Mund, du siehst, jetzt kommt Kartoffel. Dieses Feeling geht dann natürlich komplett flöten. Und du musst dir natürlich vorher irgendeinen Speisen aussuchen und diese Speisen werden auch nur blumig umschrieben. Also du weißt am Ende nicht genau, was du bekommst. Das ist also Äpfel aus der Erde, was Fliegendes, du weißt aber auch nicht, welches Geflügel. Also du hast schon so ein bisschen die Spannung da drin. Ist natürlich jetzt sehr weit auseinander von den beiden Gegensätzen, dass du auf einmal, du siehst, was du kriegst, aber die ganzen Sachen sind sehr blumig umschrieben, wie jetzt im Gesellschaftsraum. Und dann musst du halt einfach ein bisschen, das weckt Neugier und du musst halt einfach gucken, also ein bisschen Spannung und Erlebnis. Wenn du es natürlich von der Warte aus siehst, Ricotta, Ochse, wird er mit Ricotta gefüttert. Ich glaube, von dieser Haltung musst du dich einfach verabschieden und einfach dich mal da reinfallen lassen und gucken, was passiert.
Mich würde das ja auch ziemlich neugierig machen, also wenn ich jetzt so Kombinationen sehe. Und das scheint ja so die Philosophie von dem Laden zu sein, also auch so vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal, ne, womit die sich jetzt abgrenzen wollen zur normalen Gastronomie.
Ja.
Ich würde das auch aufgrund dieser Karte dorthin gehen. Ja, und hier, wenn da steht Ricotta Ochse, das ist ja jetzt auch so ein neuer Trend, wie man jetzt Karten schreibt. Da stehen ja nur noch drei Zutaten drauf, statt der Gang. Irgendwie, ob es gebraten ist, gesotten oder so, steht ja jetzt auch gerne mal wieder nicht mit drauf.
Ja, das finde ich auch ganz, ganz nett. Das habe ich bei Mario gelesen und fand das eigentlich auch nicht schlecht. Also, du hast halt draufstehen, was weiß ich, Lamm, Lauch und Kartoffel. Und was der Koch daraus macht, bleibt ihm komplett überlassen. Dann weißt du wenigstens, okay, die drei Sachen kriege ich auf den Teller. Und wie, ist ja eigentlich auch fast egal. Aber wenn ich Lamm nicht mag, dann werde ich das nicht bestellen.
Aber Sven, das wäre ja für uns damals ja echt ein Traumzustand gewesen. Was hätten wir improvisieren und mal ein bisschen uns aus der Scheiße reiten können damals.
Ich meine, was gibt es, entschuldige den Begriff, Abgewichsteres als eine Speisekarte, auf der wirklich haargenau steht, was der Gast bekommt. Weil das Problem ist ja, wenn da steht mit Blumenkohl, mit Erbsen, mit Romanesco, bla bla bla. Du musst genau diese Sachen auf den Teller packen. Und wenn dir nur eine Sache aus ist, am Samstagabend bei voller Hütte, du bist so in der Scheiße. Ja, und wenn da dann nur steht, mit frischem Gemüse, dann kannst du ja machen, was du willst.
Oder Ofengemüse, Grillgemüse, irgendwie sowas. Dann hast du
genau, schon genau. Und ich finde, ich finde das dann auch, also ich habe das gerne so gemacht, wenn ich irgendwie so ein bisschen was Überraschungsmäßiges kochen will oder so, dann gehe ich zu den Gästen oder lasse die Kellner fragen, was mögen sie nicht? Weil dann bekommen sie ja auf jeden Fall Sachen, die sie mögen. Also wenn einer sagt, ich mag keinen Fisch, dann koche ich dem keinen Fischgang. Aber was ich dann mache, bleibt komplett mir überlassen. Und das finde ich ist eigentlich das Coolste, die coolste Art zu kochen.
Also das heißt, du machst ein Überraschungsmenü für den Gast, oder?
Ich weiß, habe ich das hier schon mal erzählt? Ich glaube nicht. Ich habe in Bielefeld gearbeitet zur WM, die in Deutschland stattgefunden hat. Und ich muss mal dazu sagen, ich fand die Stimmung, die damals war, fand ich unheimlich geil, obwohl ich mich überhaupt nicht für Fußball interessiere. Da habe ich dann natürlich auch geguckt, wenn ich es konnte, aber ich fand die Stimmung war einfach so super. Naja, und wir hatten in dem Laden zu der Zeit halt echt wenig zu tun. Es waren, glaube ich, auch irgendwie Sommerferien. Dann war die WM in Deutschland. Wir hatten kein Fernsehen im Laden. Und dann verirrten sich so zwei Leute bei mir ins Restaurant. Und dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, Sie können gerne die Karte haben, aber ich kann Ihnen auch noch was anderes anbieten. Ich koche Ihnen was, Sie sagen mir, was Sie nicht möchten. Und Sie sagen einfach, wenn Sie satt sind, sagen Sie Stopp. Dann höre ich auf zu kochen. Und was den Preis angeht, da werden wir uns schon einig. Ja, also die Frau hat 4 und der Mann hat 5 Gänge geschafft. Und die waren super glücklich.
Fett.
Und das habe ich dann auch noch mit anderen Gästen gemacht zu der Zeit. Und das eine Pärchen, die hatten einen Eisenwarenladen in Bielefeld. Die haben mir auch nie Trinkgeld gegeben. Die haben immer ein Messer mitgebracht, was natürlich umso besser ist. Ne?
Okay, das ist natürlich schmerzhaft.
Ja. Aber und da hattest du zwei Gäste mehr zur WM wie ich.
Aber das Coolste war, die haben nachher nur noch ein Überraschungsmenü genommen. Die haben angerufen und gesagt, 6 Gänge.
Cool. Also es wäre auch, ich wäre auch gerne mal bei dir in den Laden gekommen, weil Überraschungsmenü ist für mich eigentlich immer das Größte. Also wenn ich mit meiner Freundin irgendwo hingehe und wir sehen Überraschungsmenü, da wird die Karte überhaupt nicht aufgemacht. Und wir essen eigentlich alles. Also da musst du jetzt nicht irgendwie noch groß anfangen zu sagen, nee, das möchte ich nicht haben. Und dann wird einfach ausprobiert. Ich finde, das ist das Spannendste, was es gibt.
Ja.
Das ist auch für den Koch viel kreativer. Also wenn du jetzt so auch mal sagen kannst, guck mal hier, das davon habe ich noch ein bisschen was da und dann können wir hier noch ein bisschen machen und so. Ein bisschen improvisiert. Ne? Wenn der Koch mit Liebe dabei ist, dann kommt da auf jeden Fall was Gutes bei raus.
Ja, ich glaube, es ist aber echt kompliziert, wenn du dann halt Gäste hast, also, die dann nicht alles essen. Und gerade wenn du, ich finde, Überraschungsmenü lebt halt einfach davon, dass, je nachdem, wie viel du halt sagst, was du nicht magst, kann man ja mal sagen, ich kann keine rohen Tomaten. okay, das sind ja alles so Sachen, auf die man vielleicht dann so Rücksicht nehmen kann. Aber wenn das dann ausartet mit, ich möchte das nicht und kann das nicht und das will ich nicht, puh, ey, das ist ja noch purer Stress für den Koch am Ende.
Ja, es kommt halt ein bisschen drauf an. Ne? Du hast ja, dadurch, dass er dir nicht sagt, was er haben will, sondern nur das, was du nicht machen darfst, hast du ja trotzdem immer noch ziemlich viel Freiheit. Also so viel zählt keiner auf. Der sagt dann eher, oder dann kannst du als Koch auch sagen, Entschuldigung, das ist zu viel, das kann ich. Suchen Sie sich bitte was aus der Karte aus. Ja, muss man dann einfach sagen. Ich meine, bevor es floppt und du am Anfang schon weißt, das wird nichts, ne?
Du musst aber auch mit dem Erfahrungshorizont des Gastes, du weißt ja zum Beispiel nicht, wenn du was auf dem Teller tust, vielleicht kennt er das überhaupt nicht und er weiß gar nicht, dass er es nicht mag.
Und dann geht er sowieso nicht in deinen Laden, weil du dann das falsche Angebot für ihn allgemein hast.
Ja, wer weiß. Es kann ja sein, dass es ihm bisher noch nie über den Weg gelaufen ist. Ne?
Ja, was meinst du denn zum Beispiel?
Also ich hatte gestern Abend zum Beispiel auf dem Teller, das war eine Variation vom Kalbskopf an Brotsalat und ich meine, das ist ja auch schon eine crazy Kombination, wenn jemand auch nicht auf Innereien steht. Da war Zampone drauf.
Ja.
Zampone, wusste ich nicht, was es ist. Ich habe erst danach gefragt, das sah aus wie eigentlich eine Scheibe Bratwurst, aber richtig grob und dann schön kross gebraten. Das hat wahnsinnig geschmeckt. Und im Nachhinein habe ich gefragt, was ist das? Und dann sagte der, es ist ein gefüllter Schweinefuß. Mit Schweinehack, mit gewürztem Schweinehack, wo der untere Teil vom Schweinefuß dann entbeint wird. Dann kommt da richtig schön das Hackfleisch rein und dann wird das gekocht, angebraten. Wenn du das jemandem, also es sind halt so, die würdest du wahrscheinlich nicht im Überraschungsmenü machen, wenn du nicht weißt, dass das wirklich jemand isst. Aber
also gerade Zampone kannst du im Überraschungsmenü nicht einfach mal so machen, weil das ja eine ordentliche Vorbereitungszeit braucht. Und wenn du sowas regulär da hast, dann weiß der Gast auch, was du da hast. Wenn der jetzt das erste Mal da ist, also ich habe es dann immer so gemacht, ich habe durchgefragt, welche Fleischsorten er zum Beispiel mag. Mögen Sie Geflügel, Fisch, Schwein und dann Innereien würde ich natürlich auch fragen, wenn ich sie überhaupt anbiete. Also ich habe In dem Restaurant haben wir keine Innereien gemacht. Wir haben eine sehr kleine Speisekarte gehabt. Und das war nicht der Laden für Innereien.
Ja.
Ne? Aber wenn ich Innereien da hätte und vorhätte, die auf eine Karte zu packen, dann weiß ich auch, das ist nicht jedermanns Sache. Dann frage ich lieber vorher.
Ja.
Und dann kann er ja auch sagen, also Bries gerne, aber bitte keine Niere. Also die Essen, die du gepostet hast, fand ich alle toll, aber Niere habe ich bis jetzt auch noch nicht gegessen und werde das alleine auch nicht tun.
Ja, ich würde sie, glaube ich, nicht zubereiten wollen so direkt, aber das war der Wahnsinn. Es war eigentlich noch schöner wie Leber, weil sie ein bisschen festere Konsistenz hat. Also nicht so wie dieses leicht sandige, was eine Leber hat, sondern einfach so ein bisschen fester. Also wirklich geil. Und dann vom Kalb, also auch keine Schweinenieren, also die werden ja dann, glaube ich, sauer gemacht. Also saure Nierchen, glaube ich, sind eher vom Schwein. Und diese Kalbsnierchen waren wirklich wahnsinnig schön.
Hast du schon mal Nieren gegessen, Martin?
Ich bin hier gerade total abgetürmt. Boah, also ich würde die nie, also ich weiß, wie sie riechen, ich habe die noch nie probiert. Also eigentlich probiert man ja als Koch alles, ne? Kann sein, dass ich auch mal in meiner Kindheit sowas bei meiner Mutter da probiert habe. Leber habe ich schon probiert, ist auch nicht mein Ding. So Innereien ist immer, kommt noch ganz selten vor, dass ich bei Innereien irgendetwas mag.
Hm. Was magst du denn an Innereien?
Gute Frage, ja. Da hast du mich jetzt voll erwischt. Also so Hirn habe ich schon mal probiert, also nur so ein Stück, das war okay, ne? Dann kommt ja dazu, dass der Weißwurst, der auch hier ist, das stört mich auch total nicht. Aber das ist ja auch, glaube ich, jetzt auch keine Innerei, die jetzt total geschmacksgebend ist. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, das liegt eher mit dem Geruch zusammen. Also, dass da irgendwas ist.
Hast du Bries schon mal gegessen?
Nee, das habe ich noch nicht gegessen.
Also für Bries würde ich echt töten.
Ich auch.
Also das ist... Das eigentlich ist es schade, dass man sagen muss, es ist eine Innerei, weil es hat mit Innerei an und für sich gar nichts zu tun. Das ist so wahnsinnig toll im Geschmack, so cremig von der Konsistenz her, aber nicht matschig.
Nee, ne? Überhaupt nicht.
Das, also,
oh. Es ist auch, also geht ein bisschen, also für mich ein bisschen in die Richtung von, wie wir die Dry-Aged Steaks hatten. Diese Augen, diese Fettaugen, würde ich es jetzt mal nennen, diese ganz zart werden, so ganz cremig. So in diese Richtung, aber nicht diese unangenehmen, wenn jetzt viele denken, diese Fettdinger mag ich überhaupt nicht. Also nicht in diese Richtung, sondern einfach nur das, also ich finde, das Erlebnis ist einfach Wahnsinn. Also ich würde auch dafür töten.
Ja, definitiv. Wir sind ein bisschen ab vom Thema und ich fand Küchenphilosophie eigentlich so interessant. Ich würde da gerne noch ein bisschen weiter drüber sprechen. Ich habe irgendwann mal letztens wieder eine Kochsendung gesehen und ich bin mir gar nicht mehr sicher, welche das war. Auf jeden Fall war Nelson Müller mit dabei und der hat den kompletten Gang nicht im Teller angerichtet, sondern nur auf dem Rand.
Ja, habe ich gesehen, ja.
Und ich glaube, er sagte, das ist der Pfad des Genusses. Und das war auch so ein Ding, wo ich dann für mich auch begriffen habe, okay, Essen kann auch Kunst sein. Und spontan könnte ich mich da jetzt nicht drauf einlassen.
Also ich meine, im Grunde, wenn wir jetzt das reine Geschmack und sowas, war ja überhaupt nicht, das war ja eine reine optische Geschichte, oder?
Nein, der Clou dabei war, du musstest das dem Pfad nach essen. Also du musst nicht nur die Sachen geschmacklich aufeinander abstimmen, sondern du musst ja auch interessante Konsistenzen haben, die nacheinander gegessen halt einen besonderen, interessanten Effekt haben.
Ich sag mal, wenn du es auch auf einem großen Teller anrichten können, statt auf dem Rand. Oder auf einen länglichen Teller.
Auf einen länglichen Teller, genau. Ich glaube, das veranschaulicht das besser.
Ja. Ich meine, das Krasse war, es war ja ein Riesenteller und dann ist er nur auf den Rand gegangen. Das war schon, also optisch fand ich das auch ein wenig schwierig. Er arbeitet ja unheimlich filigran. Das sieht wirklich toll aus, was er da macht. Nur ich fand den Teller dann am Ende auch ein wenig verloren. Das war der halbe Tellerrand, war nur bestückt, glaube ich. Der andere Hälfte gar nicht und die Mitte auch überhaupt nicht.
Genau.
War schwierig.
Also ich glaube, da wäre Martins Vorschlag, das auf einen länglichen Teller zu packen, echt sinnvoller.
Ja. Ich meine, die versuchen natürlich auch immer neue Wege zu finden und neue Aha-Momente. Und da ist nun mal, wenn man von der Philosophie ausgeht, der Tellerrand gehört dem Gast und solche Geschichten. Ja, wenn man da ein bisschen ausbricht und so ein bisschen den jungen Wilden macht, das geht, glaube ich, schon so ein bisschen in die Revoluzzer-Geschichte, so würd ich sagen.
Da haben wir dir ja auch schon auf die Finger gekloppt, ne?
Mir?
Ja. Du hast doch Bilder gepostet, wo irgendwie Sachen über den Rand dekoriert waren.
Und ja, ich habe das ja nicht selber gemacht.
Aber du fandest es gut.
Ich fand es nicht schlecht, sagen wir so.
Ja, das ist so, wenn das so klassisch lernst und das dann so halt siehst, dann tut das immer weh im Kopf. Das hat schon so eingebrannt. Da gehört halt nichts hin. Das bringst du deinen Azubis so bei. Wenn du dann sowas siehst, muss man sich erst mit anfreunden. Schwierig.
Ja. Ich denke, wenn du dann auf den Rand gehst, du musst halt schönes Geschirr haben. Also je nachdem, wenn du jetzt nicht so ein tolles Geschirr hast, finde ich, kannst du auch mal gut ein bisschen was am Rand machen. Wenn du richtig schönes Geschirr hast, dann wirkt das aber auch nochmal ganz anders. Du kannst somit ein bisschen kaschieren, wenn du auf den Rand gehst.
Was willst du denn da kaschieren?
Ja, einfach nur ein Haareffekt. Wenn du eine richtig schöne...
Ein Haareffekt? Also ich würde das Haar lieber wegmachen. Ich finde das, entschuldige, wir sind hier ja in der tollen Lage, unsere Meinung frei äußern zu können und die muss nicht jeder teilen. Das ist ja gerade bei Kunst ist es ja auch so, bei Philosophie ist es so, das muss man nicht immer teilen. Aber ich finde, Essen auf dem Rand vom Teller, gut, beim Nelson hat es ja jetzt nicht, für mich jetzt noch keinen Sinn gemacht, ich konnte mich ja nicht drauf einlassen, schon alleine nicht, weil ich es nicht essen konnte. Ich habe es ja nur im Fernsehen geguckt. Vielleicht hätte mich das überzeugt, wenn ich das jetzt hätte probieren können. Aber ich finde, irgendwas auf dem Rand des Tellers zu machen mit so einer fadenscheinigen Ausrede, ich möchte was kaschieren, ist genauso, als wenn ich über ein Bild rübermale und dann auf den Rand komme. Oder wenn ich Kindern ein Malbuch gebe, wo sie was ausmalen sollen und sie malen halt rüber, weil Kinder das noch nicht so gut können, die müssen das erst lernen. Und nein, und dann nachher sagen, ja, das ist Absicht. Gut. Verstehst du, was ja, ich meine?
Ich denke, da kann man jetzt sich tot diskutieren. Also wie gesagt, ich denke mal, wenn man es so gelernt hat, ist es auf jeden Fall ein Fehler. Also aus eurer Sicht kann ich das verstehen. Aus meiner Sicht erstmal als Gast und auch als Hobbykoch würde ich sagen, ja, also ich sehe da jetzt nicht so ein Drama drin.
Aber nee, schön. Entschuldige, ich sehe da jetzt auch kein Drama drin. Ne? Aber wenn ich in ein Restaurant gehe, und ich rede jetzt nicht von so einem Landgasthof, wo ich halt einen Rumpsteak mit Bratkartoffeln und Salat kriege. Da will ich ja halt satt werden und halt was Anständiges zu essen haben. Aber ich rede dann nicht von einem guten Restaurant. Ja, aber wenn ich in ein gutes Restaurant gehe, dann möchte ich auch, dass auf die Details geachtet wird. Und das wirkt einfach nicht so ordentlich, weißt du so?
Ein bisschen plump.
Also ja, ein bisschen plump, genau.
Ja, aber wenn du, das ist auch nur ein, ich würde sagen, das sind echt zwei Paar Schuhe. Da gebe ich dir absolut recht, in ein gutes Restaurant und dann so auf dem Rand gematscht, finde ich, ist echt nochmal was anderes. Aber wenn man halt so überlegt, wenn man so zu Hause ein bisschen rumspielt und du fängst dann mal an mit der Crema di Balsamico ein bisschen da rumzu.
Oh, bitte?
Ja.
Nein.
Oh. Du musst das einfach von der Sicht aus sehen, man ist jetzt nicht der Profi. Man steht alleine in der Küche, man hat jetzt für 6 Leute das Essen fertig gemacht. Und
okay,
ziehen wir
dir gleich den Zahn. Egal, auf welchem Level ihr kocht, so schlecht könnt ihr nicht kochen, dass ihr Crema de Balsamico über euer tolles Essen schmeißen müsst. Das ist, als wenn jemand Teer auf den Teller klebt. Das Zeug schmeckt einfach nur süß-sauer. Ja, das kann ich vielleicht zum chinesisch Kochen nehmen. Da macht es ja geschmacklich Sinn. Aber es ist sehr geschmacksintensiv. Deshalb hat es auf dem Teller prinzipiell erstmal gar nichts zu suchen, weil es versaut dir dein Essen. Wenn du sowas mit an dein Essen machen willst, genauso wie einen teuren Balsamico-Essig, dann musst du vorher mit einkalkulieren, dass diese Säure, beziehungsweise beim richtigen Balsamico-Essig, diese fruchtige, süße Säure damit drankommt. Ein Essen, egal was es ist, einfach sauber angerichtet, verdient keine Teerschlotze.
Okay.
Ja, also ich sehe das auch so ähnlich. So die Kunst ist ja eher so, sich auf die 3, 4 guten Zutaten zu besinnen und die gekonnt in Szene zu setzen. Aber es gibt halt auch so ein paar Sachen, was wir auch gerade im Bankettbereich viel gemacht haben, ist Crema di Balsamico zu nehmen. In der Vorspeise, da gibt es aber auch eben halt Salat, da passt es auch halbwegs gut dazu. Ja. Das eben halt als dekorativen Teil zu nehmen, natürlich nicht auf den Tellerrand.
Ich meine aber auch, es gibt da auch Qualitätsunterschiede. Würde ich jetzt, also ja, jetzt alles an die Wand zu schmeißen, würde ich jetzt auch widersprechen. Ich gebe dir recht, es gibt die Billigvarianten, sind wirklich Teerschlotze, die du da besser nicht drauf tun solltest. Aber es gibt nun mal die richtig teuren Balsamicos, wenn du damit anfängst. Da bist du ja das Leben nicht mehr froh, wenn du da 90 Euro für eine Flasche bezahlst.
Entschuldige, das meine ich ja. Es ist ein Unterschied, ob ich hier diesen Crema di Balsamico nehme, also im Grunde genommen einen dunklen Essig, einen Essig gefärbt mit Zuckercouleur und dann angedickt. Ja, das ist ja das, was in den Supermarktregalen steht. Wenn ich einen richtig guten Balsamico-Essig nehme, dann plane ich das ja bei dem, was ich auf den Teller packe, mit ein. Das ist was ganz anderes. Aber dieses, ich habe ein Essen gemacht und mache dann standardmäßig diese Crema di Balsamico-Schlotze daran, das ist so fürchterlich, weil, wie Martin das eben sagte, bei einer Vorspeise auf dem Salat, da brauche ich ein Dressing, da brauche ich eine gewisse Säure, dann nehme ich halt weniger Dressing und, oder nehme das als Dressing, als Säureanteil im Dressing. Ja, aber das standardmäßig auf irgendein Essen. Stell
Nein,
dir mal vor,
das habe ich doch gar nicht gemeint, dass du das überall drauf schmierst, nur damit du irgendwas auf Rand hast. Das muss schon zum Essen passen.
Aber das meine ich halt, das macht man.
Okay, das habe ich auch nicht vorgehabt, sorry. Also,
stell dir mal vor, du gehst jetzt zur Spargelzeit essen und irgend so ein möchte gern Koch schmiert dir auf deinen Teller mit dem tollen Spargel und der Hollandaise.
Was denkst du denn von mir? Sorry, also das hätte ich jetzt. Nee.
Von dir denke ich das nicht, aber ich habe das oft genug erlebt.
Ja, gut. Das traue ich auch genug Leuten zu. Aber schade, dass der Küchenjunge sich als irgendein Koch angesprochen
ja.
fühlt.
Ja, ich habe das Thema ja mit dem Balsamico auf dem Rand reingebracht. Und dann, ich wollte das ja auch nur in einer gewissen Weise verfechten, dass es einfach schon mal auch ein schöner Eyecatcher auf dem Teller ist. Egal, ob man jetzt bis an den Rand geht oder nicht, weil er einfach steht. Du hast einfach einen Balsamico, den du sonst, egal wie gut er auch ist, reden wir jetzt mal bis 15, 20 Euro, was ja schon eigentlich für einen Balsamico ganz guter Preis ist, da kriegst du niemals diese Standfestigkeit hin. Und damit kriegst du auch keine Eyecatcher auf dem Teller gesetzt. Egal, ob er jetzt dann leicht im Salat hängt oder auf dem Teller das Carpaccio ein bisschen bedeckt. Es ist einfach nochmal ein Unterschied. Also du musst echt gucken, was du für Qualitäten kaufen kannst.
Und was ich euch da noch als Tipp mitgeben kann, wenn ihr dann mal mit Creme de Balsamico auf dem Teller mag, dann besorgt euch irgendwie eine kleine Flasche aus so einem Hobbyladen und da gibt es dann noch von, weiß ich nicht, war vor 20 Jahren mal modern Window Color. Davon gibt es so Spitzen zum Malen und damit kann man wirklich dann auch ein bisschen professioneller auf dem Teller arbeiten mit dem Zeug.
Ja.
Probiert das mal aus.
Ich möchte jetzt nicht den Buddha zitieren. Das sind Sachen, die lernt man in 5 Minuten, macht sie in 10 Sekunden und kann 3 Euro mehr fürs Essen kassieren. Das macht das Essen nicht besser. Wenn du einen Eyecatcher für dein Essen brauchst, dann ist dein Essen farblich schlecht kombiniert oder das Gemüse kaputt gekocht.
Ja, wie das ich vorhin gesagt habe, ne? Lieber ja. seine 3, 4 Zutaten besser gekonnt in Szene setzen. Das ist natürlich genau. alles besser.
Genau. Ja. Und wenn man einen Fehler macht, also gerade zu Hause, gerade ich sehe das ja nicht so, dass jemand, der im Alltag die Familie satt kriegen muss und das wirklich so als, das ist seine Pflicht, das ist ein Teil im Haushalt, den er machen muss, der kocht vielleicht gar nicht mal so gerne, ja, weil er es jeden Tag machen muss. Solchen Leuten möchte ich sagen, egal was ihr kocht, lasst so einen Kram weg. Oder zu ambitionierten Hobbyköchen, die vielleicht gerade anfangen. Damit gewinnt man nichts. Beim Kochen geht es darum, das Beste, das möglichst Beste aus den Produkten, die man hat, zu machen. Und da macht man, wie gesagt, nicht so was Künstliches dazu. Und wenn du ein Gemüse schön kochst, also ich sag mal, du hast eine Zuckerschote oder einen Brokkoli, du hast eine Möhre oder Kürbis, am besten einen schönen orangenen Kürbis, und du hast dann vielleicht noch was Weißes, vielleicht ein Spargel, ein Blumenkohl, was auch immer. Wenn du das kochst und das anständig machst, sodass die Farbe erhalten bleibt, dann hast du schon nur mit diesem Gemüse so viel Eyecatcher auf deinem Teller. Wenn da noch ein schön gebratenes Stück Fleisch dazu kommt, was willst du mehr? Da brauchst du kein Crema di Balsamico. Noch schlimmer finde ich ja Sprossen auf das Essen. Sprossen auf ein schön gebratenes Stück Fleisch obendrauf und du siehst das Fleisch nicht mehr. Es ist ja nicht so, dass ich den Scheiß nicht alles selber schon gemacht hätte.
Ich finde es aber ist für jeden ein Entwicklungsprozess. Also da sind wir wahrscheinlich alle schon durchgegangen. Und wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit, wo ich das noch mehr gemacht habe, allein, wenn du so einen Teller auf den Tisch stellst und du siehst schon bei den Leuten, es gefällt ihnen. Auch wenn sie es jetzt, die jetzt mal nicht unbedingt vom Kochen die große Ahnung haben, die sitzen da und es sieht einfach schön aus. Egal, was nachher geschmacklich ist, man durchläuft diesen Prozess einfach und man merkt vielleicht selber, weil man möchte mehr, man möchte immer wieder mehr. Und ich finde, das ist ein Entwicklungsprozess, auch damit einfach mal rumzumatschen.
Ich muss jetzt gerade an Freud denken, aber das lassen wir jetzt weg. Nein, du hast recht, natürlich ist das ein Entwicklungsprozess und ich habe die ja auch hinter mir. Nur möchte ich natürlich von meinem heutigen Standpunkt sprechen, um den Leuten dann vielleicht zu zeigen, hey, für mich habe ich begriffen, lasst das macht euer Essen im Endeffekt nicht besser. Wenn ihr wirklich kochen wollt, also richtig gut kochen wollt, kocht euer Gemüse ordentlich, lasst es nicht zerkochen, achtet auf die Farbe. Ich habe ja zum Beispiel mal so ein Brokkoli-Video gemacht oder so ein Salzkartoffelkoch-Video. Die Leute halten mich teilweise für bescheuert, dass ich sowas mache. Ja, aber selbst bei solchen Sachen kann man sich immer noch verbessern. Oder wie schneide ich eine Paprika? An solchen Sachen sollte man arbeiten und sich das Geld für die Crema sparen und das lieber in gute Zutaten investieren, weil dann ist dein Essen wirklich wesentlich besser. Also das ist einfach meine Botschaft, das ist das, was ich so für mich gelernt habe. Und Ja.
Zumal man ja als Koch ja auch nicht nie ausgelernt hat, ne? Ich kenne so viele Köche, die immer noch nicht vernünftig Salzkartoffeln kochen können. Oder wo du hier Paprikaschneiden angesprochen hast. Es gibt ja da auch tausend Varianten, wie schneidet man eine Paprika? Ich meine, ich kenne ja deine Variante, aber ich finde immer, es kommt immer auf die Art, also Sache an, was man machen möchte. Es gibt da verschiedene Sachen, wie man das anwenden kann. Ja, und ich wollte nochmal darauf zurückkommen. Du hast ja auch gerade gesagt, so, man braucht sowas wie Sprossen nicht oder Crema di Balsamico, wenn man das Produkt vernünftig anrichtet. Und das war einer meiner ersten Erfahrungen einer meiner letzten Jobs. Muss man ja nicht sagen, welches Haus das war. Ich habe das so geil, einen Spargelsalat angerichtet mit einer Tomatenvinaigrette. Und also es war ein grüner Spargel, ne? Und dann waren da noch weiße Spargelspitzen bei. Ne? Und also so ein roh marinierter Salat. Und 2 Minuten, also alle Kellner standen schon 2 Minuten, bevor so ein 120er-Menü rausging, kam dann der Küchenchef, guckt da drauf, ne? Den ganzen Tag hat sich nicht dafür interessiert, was es gibt. Und sagt dann, nö, da fehlt Farbe. Und dann nimmt er dieses Blüten, getrocknete Blüten in Gelb, Ringelblüten und dann blaue
Alter.
Blüten, rote Blüten und schmeißt das bei jedem drauf. Und genauso habe ich das auch gedacht. Alter Schwede, was geht hier ab?
Genau das meine ich. Wenn ich keinen Plan habe, wie ich es vernünftig dann besser machen kann, irgend so ein Scheiß schnell rüber. Weißt du, das kann, du kannst, mein alter Küchenchef, bei dem ich gelernt habe, ja, der hat immer gesagt, da kann ich mir einen Penner von der Straße holen und dem das beibringen. Ich meine das jetzt nicht abwertend, das hat der gesagt. Ne? Aber was er damit meinte, ist, das hat mit gut kochen nichts zu tun, weil das kann jeder. Jeder kann sich so eine Flasche und jeder kann sich Blüten kaufen. Du machst ja nichts damit, außer sie auf den Teller zu klatschen. Verstehst du, was ich meine?
Ja. Versteht der Christian das denn auch?
Ja, natürlich.
Der fühlt sich jetzt wahrscheinlich total angegangen,
Nein,
aber so ist es nicht gemeint.
ich will jetzt, und ich denke, wir haben jetzt auch lange genug drauf rumgeritten. Ich würde
Ja.
jetzt einfach nur schauen, dass jeder seinen Weg selber finden muss und dass jeder auch mal da durchgehen muss. Ich denke, es merkt irgendwann jeder früh genug, dass es irgendwie was anderes noch gibt, dass man einfach andere Sachen auf dem Teller noch machen kann. Und ich denke mal, da findet jeder seinen Weg.
Ich kenne noch Zeiten, da wurde dir beigebracht, Currypulver, Paprikapulver, gemahlenen Pfeffer irgendwie auf den Rand und idealerweise hast du vorher noch eine Speisegabel oder einen Esslöffel drunter gehalten, dass du da.
Erzähl weiter. Was
Das geht
für
jetzt so ein bisschen in Mode, nicht mehr unbedingt so in Küchenphilosophie, aber der Rand gehört dem Gast und das ist für mich eine klare Aussage, einfach weil ich dann zentriert, fokussiert anrichten kann. Und wenn ich dann anfange zu spielen, gerade auch wieder mit Pfeffer, Paprika und Curry, ja, das muss ich vorher auf das Essen abstimmen. Wenn ich da einen schönen, milden Fisch habe, ja, einen Steinbutt vielleicht, ja, und dann mache ich einen grünen Spargel dazu. Und dann kommt der Küchenchef an und sagt, nee, also da muss mehr Pfeffer drauf. Verstehst du, was ich meine?
Ja, klar.
Ich glaube, das ist auch so ein Zeichen von Unsicherheit, wenn man dann so anfängt. Und da
Natürlich.
kommen wir jetzt schon so ein bisschen zur Küchenphilosophie, weil wenn ich mir so ganz, ganz hochwertige Speisen angucke, also wirklich von Sterneköchen, wo ich sage, okay, da erkenne ich allein daran, wie es angerichtet ist, dass das ein wahnsinnig guter Koch sein muss. Da hast du diesen ganzen Kram nämlich gar nicht. Da geht es dann darum, dass zum Beispiel ein daumendickes Stück Entenbrust zum Quadrat, nicht zum Quadrat, zum Rechteck geschnitten, auf genau der gleich großen Menge, was weiß ich, Gemüsepüree vielleicht liegt. Die legen dann eigentlich den ganzen Wert bei der Zubereitung oder den Hauptteil dabei in die Zubereitung und richten nachher einfach in klaren Formen an.
Ich meine, wenn du dieses Anrichten ist ja jetzt, ich denke, das ist echt nochmal ein Unterschied, wenn du jetzt das von Küche sprichst und einmal von zu Hause. Wenn du mal überlegst, du machst für 6 Leute, richtest du an. Du hast keinen Pass, der beheizt ist. Du hast Teller, wenn du Glück hast, vielleicht vorgewärmt. Und dann musst du anfangen, du fängst das Fleisch an zu schneiden, du hängst da nicht mit auf den verschiedenen Positionen mit den Leuten. Der eine macht das Püree, der andere das die Ente, die schon geschnitten ist, und du machst dann gerade in 3 Minuten, jeder macht einen Handgriff. Wenn du da alleine stehst in der Küche und machst für 6 Teller mit Beilage, Gemüse und Fleisch, machst du die fertig. Das ist wirklich, wenn du alleine, du bist wirklich alleine in der Küche, das ist wirklich heftig.
Ja. Aber meinst du, wir würden das so machen? Unbedingt?
Ich kann dir mal sagen, zu welchem Punkt ich jetzt gekommen bin, was ich mache. Ich habe ja vor einiger Zeit eine Küchen-Essenz-Folge gemacht über Teller anrichten.
Ja.
Und dann habe ich nachher ein paar Fotos gemacht und dann kam auch Feedback, ja, aber da bist du auch über den Rand. Ja, natürlich passiert mir das auch. Ja.
Yeah.
Und dann habe ich ganz oft das Problem, ich habe zu kleine Teller, um eine ganze Portion darauf anzurichten. Wenn ich da 5, 6 halbe Kartoffeln drauf lege, das sieht scheiße aus. So, und wenn ich dann noch alleine zu Hause koche und für 6 Leute also sagen wir mal ein 3-Gang-Menü, das ist ja jetzt nicht sonderlich aus der Welt gegriffen. Ja. Meinetwegen eine Suppe, ein Hauptgang und ein Eis hinterher.
Ja.
Wenn ich das toll anrichten möchte, weißt du, wie ich das dann mache? Nur Soße und ein Stück Fleisch. Wenn ich ein schönes Stück Fleisch habe und eine tolle Soße, reicht das. Und den Rest kannst du in Schüsseln geben.
Gut.
Zum Beispiel. Oder man nimmt noch das Püree oder was dabei ist, macht noch einen Strich drüber. Und dann, so mache ich das nämlich auch. Die Schüsseln kommen auf den Tisch und schnell angerichtet, aber fein und dafür ein bisschen puristischer.
Ja, genau.
Ja.
Wenn du aber den Anspruch hast, du willst alles auf dem Teller haben, auch weil du ein schönes Foto haben willst und du willst nicht die lästigen Schüsseln am Tisch haben, hast vielleicht auch gar keinen Platz für die Schüsseln am Tisch. Wenn du alleine schon anfängst, dieses Püree in der Leine dahin zu legen, dann das Zeug wird so dermaßen schnell kalt, das ist wirklich ein Problem. Wenn du das
die Frage ist dann, warum solltest du dir diesen Stress machen? Ich meine, wenn du in der Hölle geboren bist, kann ich dir auch keine Abkühlung bringen. Dann musst du selber zu dem Punkt kommen, okay, ich möchte diesen Stress nicht. Ich möchte es einfach, aber ich möchte trotzdem was Tolles auf den Teller bringen. Reduzieren.
Ja, gut.
Du kriegst es nicht hin, ein Sterne-Essen alleine zu Hause für 6 Leute in einer normalen Haushaltsküche anzurichten. Aber das musst du ja auch gar nicht.
Ja, man will ja auch jetzt nicht nach den Sternen greifen. Also es ist schon, du willst einfach was Gutes auf den Teller bringen, wie du halt sagst. Aber selbst wenn ich mal jetzt deine Fotos anschaue, wie vom Lammkarree oder sowas, das sind ja jetzt auch sehr schön angerichtete Teller gewesen. Aber also, da waren auch einige Handgriffe nötig. Ich meine, du hast jetzt diesen einen Teller fürs Foto auch sehr schön gemacht. Aber stell dir vor, du hättest das 6-mal gemacht. Hätten deine Gäste das noch warm bekommen?
Dann hätte ich anders angerichtet.
Gut, aber du wolltest es ja so machen.
Pass auf, der Punkt ist ja, wenn ich ein Foto mache, habe ich ja auch nur einen begrenzten Platz auf dem Foto. Und dann sehen die Schüsseln im Hintergrund nicht irgendwie toll aus. Und wie normaler Hauskoch, sage ich mal, anrichtet. Und ich meine das nicht abwertend. Ich habe da letztens eine lange Diskussion gehabt mit einer Zuhörerin, die meinte, der Begriff Hausfrau, den hätte ich ein bisschen verunglimpft, das war nicht so gemeint. Und sie hat sich auch gewundert, weil sie mich so nicht kennt. Dann muss ich ihm ja vielleicht zeigen, wie es richtig geil aussieht, weil das will er sehen. Ja? Aber ich würde nie sagen, ihr müsst das so machen.
Das Problem ist, er sieht das und will es so machen.
Ja, deshalb machen wir diesen Podcast, um ihm zu sagen, du musst das nicht. Klar, mach's reduziert.
Also ich würde sagen, versuch es. Guck mal, wie weit du kommst. Weil du lernst ja auch selbst deine Grenzen kennen und lernst auch Kniffe, um das Ganze vielleicht jetzt nicht mit drei Sachen auf einem Teller hinzubekommen, aber man will sich ja auch immer wieder verbessern. Man entwickelt sich. Und da muss man halt schauen, was möglich wäre.
Also mein Ausbilder hat gesagt, bring dich nicht in die Scheiße, in die kommst du von alleine.
Ja, das stimmt auch. Ja.
So, und wenn ich jetzt 6 Leute da sitzen habe, ich möchte ein tolles Essen machen und ich bin beim Anrichten, ich habe keinen Plan, wie ich das hinbekomme. Lass es sein. Mach's einfach und mach dir das nächste Mal vorher Gedanken. Zum Beispiel, habe ich eine Schüssel, in die ich heißes Wasser tun kann, damit ich die 6 Teller im Wasser warm halte. Weil den Ofen brauche ich wahrscheinlich. Da könnte ich zum Beispiel die Beilagen drinne warm halten für einen Augenblick. Ja. Was ich sehr gerne mache, ist, wenn ich für viele Leute Fisch mache, ich brate den an und schiebe den dann bei 100 Grad in etwa in den Ofen. Dann zieht der schön langsam nach. Und dann habe ich alle Stücke gleichzeitig fertig, egal wie groß meine Pfanne vorher war. Ja. Habe ich genug Platz, wo ich das hinstellen kann zum Anrichten? Habe ich genug saubere Esslöffel zum Anrichten? Also ich richte zum Beispiel zu 99% mit Esslöffeln an. Mhm. Und ja, was haben wir noch? Habe ich alles vorher schon hingestellt? Zum Beispiel ein Brett zum Schneiden und so. Das sind so Sachen, da sollte man sich aber im Vorfeld Gedanken machen. Und wenn man jetzt, ne, und wenn man jetzt sagt, ich muss heute Abend das toll hinbekommen, mach wenig, aber das, was du machst, mach das ordentlich, mach das toll, dann wird es ein Erfolg. Ja. Immer, immer. Ja. Du hast jetzt natürlich bei deiner Darstellung der Sache so ein bisschen außer Acht gelassen, dass wir jetzt nicht die Anforderungen berücksichtigt haben. Es kommt ja immer darauf an, was möchte ich gerade machen? Möchte ich halt einen Abend haben, wo ich zeige, was für ein geiler Honk ich in der Küche bin? Oder möchte ich einen entspannten Abend mit meinen Gästen und möglichst viel Zeit mit denen verbringen? Das sind ja immer so Sachen, die sich darauf auswirken, wie ich ein Essen überhaupt zusammensetze, wie ich nachher anrichte. Das muss man bei seinen Überlegungen natürlich im Hinterkopf behalten.
Ja. Am liebsten beides.
Ja, gut, die eierlegende Wollmilchsau gibt es aber auch noch nicht.
Ja.
Wenn du viel für deine Gäste da sein willst, teilt meistens irgendwie das Dessert, ne? Oder du bereitest irgendwas so vor, dass du nur noch auf den Teller packst und rausschickst.
Ja, ist alles eine Frage, dass du gut durchdacht hast von vornherein, gut vorbereitet ist. Und dann kannst du, glaube ich, auch, wenn du es wirklich gut gemacht hast, innerhalb von einer Viertelstunde, wo du gerade mal in der Küche bist, die Gänge auch rausrocken. Muss ja jetzt nicht unbedingt auf den Punkt das Stück Fleisch sein, wenn du zum Beispiel Sachen mit geschmortes irgendwas machen würdest. Und das dann halt, was nicht zeitkritisch ist, aber gut vorzubereiten ist, kannst du ja auch schöne Sachen auf den Teller bringen und dann gar nicht so viel Zeit in der Küche verbringen müssen.
Genau. Oder wie eben auch gesagt, der Fisch, ne, den kannst du auch auf den Punkt machen. Du brätst ihn halt meinetwegen zum Mittag schon an, stellst ihn in eine Kühlung, holst ihn eine Stunde vorher raus und dann, wenn du ihn brauchst, schiebst ihn gerade in den Ofen, dauert vielleicht 5 bis 10 Minuten, je nach Fisch, und du weißt, ich habe alle fertig, sie sind auf dem Punkt. Was du sagtest, das Geschmorte ist natürlich super. Ein Braten ist auch total klasse. Ich kann ja auch ein Rinderfilet im Ofen braten. Mhm. Und dann wickele ich es in Alufolie und halte es da einfach noch ein bisschen warm. Das, also Fleisch, das sollte man nicht unterschätzen. Wenn ich es aus dem Ofen raushole, das ist nicht sofort eisekalt. Das wird erst dann kalt, wenn ich es auf einen kalten Teller tue.
Ja. Ja. Oder es zieht in der Küche. Ne?
Ja gut, dann kannst du aber immer noch das Ding in Alufolie wickeln und dann Topf drüber stülpen.
Ja, okay.
Ja, in der Alufolie sollte man das ja eh mal wickeln und ein bisschen ziehen lassen, ne? Für die Fleischsäfte.
Ja, funktioniert das wirklich so gut? Ja. Aber ganz blöd. Also ich habe das jetzt ein paar Mal ausprobiert und vielleicht ein bisschen besser, aber also dass es überhaupt nicht rausgelaufen kam, habe ich echt sehr selten erlebt.
Ja, oder du das machst es halt im Niedergarverfahren, ne? Dann hast du das eigentlich schon direkt abgestellt.
Ja, ich denke, wir haben heute wieder viel rumerzählt. Eine schöne Sendung zusammen. Und wir wollen hier die Sachen ja auch gar nicht so erschöpfend besprechen. Wir wollen euch gut unterhalten und vielleicht die eine oder andere Anregung geben. Ich verabschiede mich von euch für heute. Und mit mir machen das der
Martin und der
Christian.
Bis zum nächsten Mal. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann erzählt doch bitte anderen davon. Flattert uns, schreibt einen Kommentar, auch wenn ihr bei einem Punkt anderer Meinung seid. Hier geht es nicht darum, wer recht hat, hier geht es wirklich darum, dass jeder einfach mal sagen kann, so sehe ich das, und Ansprüche auf Vollständigkeit oder die Wahrheit haben wir hier nicht. Genau. Bis zum nächsten Mal.
So sieht's aus.
Und tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Mi, 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 mi.
Tut mir sehr, sehr leid. So, jetzt, die Datei ist da, 21:37, der Pegel ist da, Recording. Bam, Alemi, Nummer 3. Alle guten Dinge sind 3.
La 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 la.